Heute Morgen möchte ich Galaterbrief aufschlagen. Galaterbrief von der ersten Kapitel. Ist Gottes Wort manchmal für dich ein geschlossenes Buch mit 7 Siegeln, wo du nicht verstehst, was du liest? Manchmal ist es so, wir lesen in stiller Zeit, wir hören es vorgelesen und wir denken, ich verstehe das nicht. Und es ist wirklich wie flach, wie zweidimensional oder vielleicht eindimensional, weil wir es gar nicht verstehen, was da steht. Aber wir haben einen liebenden Gott, der uns, sich uns geoffenbart hat. Und sein Ziel ist, dass wir verstehen, was da steht. Und kann ich auch sagen, bei Galaterbrief gibt es Stellen hier, die vielleicht jahrelang für uns schwierig sind, aber Gottes Ziel ist, dass wir verstehen. Wir müssen mitdenken, wir müssen schon hinhören, was er sagt. Aber wir werden in den nächsten Wochen viel Segen erfahren, wenn wir, wie die Bibel sagt, an einer Stelle mit Ausharren Gottes Wort zuhören und annehmen. Und werden wir mehr und mehr lernen. Galaterbrief ist ein Buch, das von Paulus geschrieben wurde, ein Brief an den Galatien in dieser Gegend, da in Kleinasien, aber höchstwahrscheinlich die südlichen Städte, wo Paulus war, Lystra und anderen, wo er dann Gemeinden gegründet hat. Und diese Gemeinde hat Paulus gegründet. Ich möchte heute Morgen dann die erste Verse wieder vorlesen, dass wir reinkommen in diesen Brief. Und wir werden sehen heute eigentlich das Hauptthema des Briefes und werden wir sehen eigentlich das Problem, das er ansprechen wollte. Galaterbrief Kapitel 1 sagt Paulus: Paulus Apostel, nicht von Menschen her, nicht auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, der Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, an dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In die ersten Verse, wir werden eigentlich Verse 1 bis 10 anschauen, aber in die erste Verse lernen wir, wer diesen Brief geschrieben hat, und zwar Paulus. Und manchmal lesen wir das so, okay, sagt einfach die Grüße, lass uns wirklich zum Punkt kommen. Und es gab zu der Zeit in den griechischen Briefen schon eine Auflage, was sie machen sollten, eine Reihenfolge. Aber Paulus, unter Inspiration vom Heiligen Geist, sagt es nicht nur nebenbei, sondern er sagt es bewusst. Und er sagt ganz am Anfang, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. So in die erste Verse, in dieser Begrüßung, in diesem Grußwort, sehen wir der Ursprung des Evangeliums. Der Ursprung des Evangeliums durch Aposteln, aber woher kommt es eigentlich? Das Evangelium, was das Hauptthema von diesem Buch ist, wird dann erwähnt. Und zwar, das Evangelium kommt nicht von Menschen, sondern es kommt von Gott selber. Paulus ist Apostel durch Jesus Christus. Und das Evangelium kommt von Jesus Christus und von Gott, dem Vater. Paulus spricht mit Autorität als Apostel. Habt ihr euch überlegt, habt ihr Aposteln irgendwo kennengelernt? Echten Aposteln? Vielleicht, ja, habe ich jemanden kennengelernt, der gedacht hat, dass er Apostel war. Aber eigentlich, es gibt einen Grund, warum es nicht Aposteln bei uns in der Gemeinde gibt. Ich bin nicht Apostel. Okay. Es tut mir leid. Jeff Brown ist kein Apostel. Selbst Wilfried Block ist kein Apostel. Die Aposteln hatten eine besondere Aufgabe gehabt. Und zwar, als Jesus gestorben, auferstanden ist und nach dem Himmelfahrt, hat er diesen Männern die Aufgabe gegeben, das Fundament der Gemeinde zu legen und zu befestigen. Sie waren sehr wichtig, und es war diese Generation, die das gemacht hat. Und dabei war auch dann Wundern, wie Jesus Wundern getan hat. Weil Gott wollte diese Stempel auf sie geben, diese sind von mir. Jesus ist in Himmel, nach Himmel gefahren, aber die Apostel machen meine Arbeit weiter. Aber mit der Generation sind auch die Wunder, haben auch die Wunder aufgehört. Manche stören sich, dass es nicht mehr Wunder gibt, in dem Sinn, wie in Apostelgeschichte geschehen sind. Aber es ist richtig so. Es gibt einen Grund, warum mit den Aposteln die Wunder aufgehört hatten. Deswegen haben wir keinen Druck, dass hier in der Gemeinde jeden Sonntag was ein Wunder passiert, dass jemand geheilt wird. Natürlich kann Gott heilen, aber wie mit einem Handtuch oder irgendwas, okay? Ihr wollt nicht mein Handtuch so auf euch hinlegen, okay? Das wollt ihr nicht haben. Es hat aufgehört. So, es gibt eine göttliche Autorität und es war übernatürlich und zwar aus dem Toten wurde Jesus auferweckt. Und das wird auch angesprochen. Wir haben die ersten zwei Verse dann schon gesehen. Nun, das Evangelium zweitens, die Quelle des Evangeliums, der Ursprung des Evangeliums sehen wir, aber auch sehen wir, das Evangelium transformiert uns. Es ändert uns. Wir sind dadurch umgewandelt. Vers 3 bis 5, er sagte, Gnade euch in Friede von Gott, unserem Vater. So sagt Paulus, was in jedem Brief spricht von Gnade und Friede. Gnade, Gottes unverdienten Gunst, den wir bekommen. Gottes aktive Eingriff und Einfluss unter den Menschen, unter uns. Unverdient. Was wir verdient haben, ist nur die Hölle. Aber die Gnade kriegen wir von Gott. Unverdient. Deswegen kann er Timotheus sagen, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es ist da, dass wir es in Anspruch nehmen. Und wenn wir diese Gnade haben, haben wir dann auch das zweite, Friede von Gott. Wie in den jüdischen, in der Hebräisch, das Wort Shalom. Was nicht nur bedeutet, das Streit hat aufgehört. Okay, wir sind jetzt Freunde wieder, Handschlag gegeben. Nicht nur, sondern Ganzheit, vollkommen. Wieder komplett, vollständig, was wir haben. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahrt eure Herzen in Christus Jesus. So, das Evangelium, der Ursprung des Evangeliums, es ist göttlich, es ist übernatürlich. Und das Evangelium transformiert uns. Wir sind nicht nur gerettet, damit wir in den Himmel kommen. Nicht nur, das ist schön genug, aber es transformiert uns. Es ändert uns. Wir bleiben nicht die gleiche, wie wir vorher waren. Aber jetzt kommt was Spannendes, das nächste Teil. Okay? Wir haben schon die ersten fünf Verse hinter uns. Jetzt sehen wir was Spannendes und vielleicht Beunruhigendes erst. Ich lese das vor, Verse 6 bis 10. Wir sehen das Problem in der Gemeinde in Galatien. Und schau, wie Paulus hier spricht. Okay? Als Gemeindegründer von diesen Gemeinden. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christus berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas aus Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Soweit. Zu dieser Stelle. So, wir haben hier ein schönes Grußwort. Aber stellt euch vor, wie diese Worte uns angekommen sind. Stellt euch vor, jemand steht vorne in einer von diesen Gemeinden. Haben gerade diesen Brief von Paulus bekommen, der ihre Gemeinde gegründet hat. Und dann kommt dieser Absatz. Und überleg mal, wie eine Stille gekommen ist auf die ganze Versammlung. So möchten wir sehen, was war hier das Problem. Paulus konfrontiert das Problem. Und zwar direkt, unverschont. Und wir werden sehen, aus Liebe zu diesen Menschen, zu dieser Gemeinde. Das Problem hier in dieser Gemeinde war gravierend. Er sagte, ihr seid von Gott abgewendet. Ihr seid von Gott abgewendet. Er sagte, ich bewundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch die Gnade Christi berufen hat, abwendet. Von wem? Nicht nur von der Wahrheit, sondern sie sind von Gott abgewendet. Er spricht hier zu einer Gemeinde, er spricht hier zu Geschwister. Und wir sehen hier etwas schon Beunruhigendes, dass es möglich ist, dass wir als Geschwister von Gott abwenden. Er spricht hier nicht von unserem ewigen Heil. Es spricht hier, dass wir abwenden von der Wahrheit, dass wir verfahren, dass wir auf einem falschen Weg kommen. Und so ist diese Gemeinde auch in ganz tiefen Gefahrwasser geraten. Es ist interessant, dass Paulus hier das Evangelium und Gott gleichstellt. Er spricht von dem Evangelium und er spricht von Gott, weil das können wir nicht trennen. Das Problem war in Vers 7, dass es Menschen gab, Personen, die unter ihnen gekommen sind. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Es gab anscheinend in dieser neuen Gemeinde, dies war hauptsächlich Heiden in der Gemeinde, aber es gab vielleicht auch Juden drin, aber es gab dann Juden, die gesagt haben, wir sind Geschwister, wir kennen den Herrn Jesus, wir bekennen ihn als Herrn und Heiland und du musst an Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden. Er ist für deine Sünden gestorben. Aber dies waren Juden. Und dann kamen sie zu dem Heiden hin, zu uns Heiden. Okay? Wir sind eine heidnische Gemeinde. Okay? Wir sind nicht jüdische Gemeinde. Sagen, okay, macht es gut hier, habt Gottesdienst, liest die Bibel, singt, betet, schön, soweit. Es fehlt was. Die Beschneidung. Habt ihr das gemacht? Oh. Und so haben die Geschwister oder diesen Juden unter ihnen gekommen, haben gesagt, das musst ihr auch machen. Nun, die Beschneidung war etwas, das seit Mose oder seit Abraham von Gott gefordert wurde, und zwar als Symbol, dass sie unter dem Bund Gottes war, dass sie Gottes Volk waren. Das heißt, Mose, seine Kinder, musste sie beschneiden lassen, die Jungs. Und das war dann ein Symbol, ein äußerliches Symbol, dass sie dann Gott gehörten. Und das gehörte dann zu dem Alten Testamentlichen Bund, das Gesetz Mose. Selbst Mose hatte sich darauf verzichtet, das zu tun mit seinen Kindern. Und Gott war sehr zornig mit ihm, weil er nicht gehorcht hatte, bevor er seinen Einsatz oder bevor er seine Aufgabe erfüllt hatte vor Pharao. Es war sehr ernst. Das mussten sie machen. Und das war von den Juden. Das heißt, in der jüdischen Kultur war das gefordert zu tun. Und wenn jemand wirklich Gottes Volk unter Gottes Volk sein wollte, mussten sie dann quasi Juden werden. Heiden mussten dann sich beschneiden lassen. Sie waren Proselyten und dann haben sich dem Volk Gottes, die Juden, angeschlossen. Aber das war der Heilszeit im Alten Testament. Es war immer noch durch Glauben, dass man gerettet wurde. Es ist nicht, dass das Beschneidung denen gerettet hat. Es gab viele, die Beschneidung hatten, die Juden, aber im Herzen gar nicht von Gott wusste oder wissen wollte. Es war immer noch eine Herzenssache, aber die Beschneidung war ein äußerliches Zeichen davon. Aber als Jesus auferstanden ist, als die Gemeinde angefangen wurde, als Pfingsten angefangen ist, war das nicht mehr nötig. Und das Thema, Gott ist sehr gnädig, das kam nicht sofort, dass Gott hat einfach am Pfingsten gesagt, okay, pass auf Leute, jetzt wird anders sein. sondern es wurde in den ersten Monaten, ersten Jahren, wurde einiges mehr und mehr erfahren. Und die Gemeinde war erst Juden in Jerusalem. Fast alle Juden. Aber als dann die Heiden angeschlossen wurden, als die Gemeinde in Antiochia gegründet wurde, was wir heute vorgelesen gehört haben, war das dann, okay, jetzt gibt es eine heidnische Gemeinde. Sie sind nicht Juden. Oh, sie schneiden lassen, beschneiden lassen. Und dann war das Thema in der Apostelgeschichte 15. Und hat Gott durch den Geist dann denen geleitet. Okay, das war unter dem alten Bund. Jetzt müssen sie den Heiden das nicht machen. Das war, dass wir den Zusammenhang verstehen hier. Und Paulus sagt, wenn jemand kommt und sagt, okay, wir sind beschnitten, müsst ihr auch. Sonst seid ihr nicht Christen. Oder sind nicht erste Christen. Vielleicht kommt ihr ins Himmel, aber wird knapp. Okay. Und das ist, was wir nennen Gesetzlichkeit. Dass jemand sagt, okay, Jesus hat alles für dich gemacht, ja, aber du musst was hinzufügen. Also was zu dem Evangelium hinzufügen. Schauen wir das kurz an, das in dem Brief, dass ihr versteht, dass ich nicht nur hier was erfinde, sondern dass ihr seht, dass wirklich das Thema ist. In Kapitel 2, Vers 1, sagte Paulus, darauf, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem, nach seiner Bekehrung, hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Und in Vers 3, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. So war es. Sie wollen die unter Knechtschaft bringen, dich beschneiden zu lassen. In Vers 7 dann sagte er, sondern im Gegenteil, als sie sahen, die Aposteln sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, die Juden, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. So war es. Die Beschneidung war für die Juden, haben sie es weiter gemacht, das ist eine jüdische Kultursache, nicht um gerettet zu werden, aber das ist jüdisch. Aber die Heiden mussten das nicht machen. Es wurde nicht mehr gefordert, dass Menschen sich beschneiden lassen, damit sie dann gerettet werden, damit sie unter dem Bund sind. Das müssen wir in dem Zusammenhang so verstehen, was das Problem war. Und Paulus meint, dass es wirklich gravierend war. Das ist wirklich ernst. Dass das stellvertretende Opfer Jesu an unserer Stelle nicht genug ist, um mich vor Gott gerecht zu erklären. Dass ich dieses brauche, um gerecht vor Gott zu stehen zu können. Paulus sagt, das ist ein anderes Evangelium. Nun, kurz, wir können sehen und wir werden nicht die Zeit haben, das zu erklären, aber was das nicht bedeutet. Nicht, dass die Gebräuche, sich beschneiden zu lassen, verkehrt war. Selbst Paulus, was hat er mit Timotheus gemacht? Hat sie beschneiden. Paulus war auch beschnitten. Es war nicht, dass die Gebräuche verkehrt war, sondern, dass das Vertrauen darauf war. Dass das zu machen, ist nötig. Wir werden Zeitgründe nicht die alle anschauen. Aber das war so. Es gibt eine Stelle, schauen in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Wo Paulus, 16 Vers 3, Timotheus ist mit ihm. Er sagte, Paulus wollte, dass dieser Timotheus mit ihm auszog und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Ort waren, denn sie kannten alle seine Vater, dass er ein Grieche war. Sein Vater war Grieche, seine Mutter war Jude, so hat ihn beschneiden lassen. Das war kein Widerspruch, sondern das war für das Evangeliums willen. Aber Paulus hat Timotheus nicht gesagt, hey, Junge, wenn du gerettet werden möchtest, wenn du wirklich wissen möchtest, dass du gerettet bist, dass du im Himmel sein wirst, musst du dich beschneiden lassen. Das hat er nicht gesagt. Das war, damit diesem, weil er Jude war, seine Mutter war Jude, hatte ihn beschneiden lassen, dass es nicht ein Anstoß wäre. So, wir sehen, es war nicht verkehrt, sie beschneiden zu lassen, aber das war nicht mehr gefordert. Habt ihr alle hier, damit wir auch diese, was es nicht bedeutet, sehen können. Das Gebräuche, sich beschneiden zu lassen, nicht, dass es verkehrt war. Zweitens, nicht, dass das Gottes Gebote außer Kraft gesetzt worden sind. Schauen wir in 1. Korinther 7. 1. Korinther 7, Vers 19. Paulus sagt, die Beschneidung, Vers 18, da fangen wir an. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Wir sehen hier, er trennt die Gesetze von den jüdischen kulturellen Gesetzen und Gottes Gebote. Wie Gott ist, dass er heilig ist, dass er Liebe ist, dass er gerecht ist. Und er sagte zu diesem Geschwister, die Gebote sollt ihr halten. Aber das Unbeschnittensein, Beschnittensein, das ist nichts. Drittens bedeutet nicht, dass ich Gottes Wort außer Acht lassen darf oder lasse. Und das ist, wo wir viele Stellen sehen, wie zum Beispiel in 2. Timotheus 2, wo er sagte, wenn nun jemand sich von diesem reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Dass wir ein heiliges Leben führen, ist Gottes Wille für uns. Aber diese Gesetze zu halten, damit ich gerecht vor Gott werde, das ist, was Paulus sagt. Das ist ein anderes Evangelium. Sondern Jesus Christus allein, durch den Glauben, musst du daran glauben, dass es so ist. Und diese Werke bringen uns nicht diese Gerechtfertigung vor Gott. Nun, Paulus sagte, zurück in Galaterbrief, sagte, dieses Problem, er konnte es kaum glauben, dass es so schnell geschehen ist. Er sagte, es ist unfassbar, dass es so ist, dass ihr so schnell abgewendet seid von dem Evangelium. So ist das Ergebnis, dass es Verwirrung gibt, dass es Umkehrung gibt. Sie haben das Evangelium verwandelt, haben ein anderes Evangelium gebracht. Und Paulus sagt, das ist todernst. Und jetzt möchte ich zu dem schwierigen Teil kommen, weil das ist nicht so einfach zu verstehen, wie Paulus hier redet. Paulus jetzt warnt die Geschwister. Eigentlich ist Verse 8 bis 10. Die Geschwister werden gewarnt. Was das wirklich bedeutet, ein anderes Evangelium zu haben. Ist das wichtig? Ist es einfach eine Streitfrage, die Paulus vorbringt? Paulus sagt, es ist todernst. Das Evangelium müssen wir verstehen und müssen wir bewahren. Müssen wir verteidigen. Vers 8 sagt Paulus, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas aus dem Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch aus dem Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Paulus sagt, wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium bringt, er schließt sich selbst nicht aus. Interessant. Wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel was bringt, aber es ist anderes ist aus dem ein für allemal gegebenen Evangelium. Paulus verstand, sein Leben war so, er konnte auch was Verkehrtes sagen. Aber was gegeben wurde, was geliefert wurde zu diesen Geschwistern, war das wahre Evangelium. Und das dürfte keine ändern. Und zwar Paulus, tot ernst. Und deswegen, wenn jemand das bringt, ein anderes Evangelium, kommt diese Aussage, er sei verflucht. Das ist ein ganz harter Ausdruck, oder? Er sei verflucht. Also, man würde denken, erst, man findet sich im Alten Testament. Wir sehen, Gott nimmt das todernst, dass seine gute Botschaft bewahrt bleibt und klar gepredigt wird. Das Wort verflucht, das Wort anathema. Es spricht hier nicht von, okay, es ist einfach ausgeschlossen, sondern das Wort hat mit Gericht zu tun, einen gerichtlichen Zorn zu tun. Er sagt, solche, die ein falsches Evangelium bringen, kommen unter besonderen gerichtlichen Zorn Gottes. Lass das sitzen kurz. Kommt unter gerichtlichen Zorn Gottes. Vielleicht hast du ein Problem damit. Es kommt schon hart vor. Aber ich möchte sagen, eigentlich sehen wir vielleicht umso mehr die Liebe unseres Gottes zu uns, dass er so direkt redet. Das kommt nicht so liebevoll vor. Sagt, ah ja, komm, naja, sie meinen es gut, sind ganz nett, sie sprechen von Jesus, die tun gute Sachen, soziale Hilfe machen sie. Aber Paulus sagt, wenn sie gegen das wahre Evangelium was bringen, sie sind unter einem Fluch. Gott nimmt das tot ernst. Das Wort kommt in Römer 9 vor, wo Paulus sagt, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. So ein Herz für das Volk Gottes. Er wollte selber verflucht werden, damit sie gerettet würden. Paulus sagt, wenn jemand so ein falsches Wort bringt, das falsches Evangelium vertretet, sie konnte kommen unter besonderen Zorn Gottes. Warum redet Paulus so stark? Ich möchte zwei Gründe geben, warum das so wichtig ist. Erstens, warum würde Paulus sagen, er sagt es übrigens zweimal. Okay, es ist nicht nur, dass er einmal sagt, dann, oh, lass uns weiter, sondern er möchte es wirklich betonen. Okay, er hätte es vielleicht in dem ursprünglichen griechischen Manuskript so in dicke Schrift geschrieben. Okay, unterstrichen mit Sternchen dabei. Okay, wichtig. Okay, mit blinkenden Lichte. Zweimal. Ich habe es einmal gesagt, ich sage es wieder. Wenn jemand euch etwas aus dem Evangelium verkündigt, gegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Warum redet Paulus so stark? Erstens, weil das ewige Schicksal von Menschen ins Spiel sind. Das ewige Schicksal von Menschen ist hier ins Spiel. Es ist in Frage gestellt. Wo kommen die Menschen hin? Wenn Menschen ein falsches Evangelium hören, geh in diese Richtung oder du kannst so gehen und du musst dich beschneiden lassen, du musst gute Werke tun, du musst das tun, um gerettet zu werden. Dann kommen diese Menschen in die ewige Verdammnis. Die Botschaft ist todernst. Sie werden verführt. Als ich Kind war, gab es eine Geschichte von Teenagers, die Teenies, die nichts, ja, was Gescheites zu tun hatten. Und sie haben dann bei einer Kreuzung, wo es vier Stoppschilder gab. In Amerika gibt es dann normalerweise Kreuzungen, nicht der Kreisverkehr, sondern vier Stoppschilder. Und sie waren so eine Nacht von Blödsinn machen und haben die Stoppschilder weggemacht. Sind Leute durchgedüst. Gab einen schlimmen Unfall. Aber wenn ich mich nicht verirre, glaube ich, ist jemand ums Leben gekommen. Das ist todernst. Und sie kamen ins Gefängnis. Ach komm, es ist nur noch ein Stoppschild. Blech. Ist todernst. Und wenn das Evangelium, wenn die Schilder verdreht werden und sagen, Jesus allein, Jesus und noch was, muss diese Bogen ausspannen hier. Dann kommen Menschen in die Hölle, weil sie denken, ach, habe ich mich beschneiden lassen. Bin ich schon gut drauf. Gott sagt, jemand, der das bringt, der das Stoppschilde, das Schilde dreht, sei verflucht. Weil Gott die Menschen liebt und die Botschaft muss bewahrt werden. Deswegen sind die Boote und die Botschaft, können wir die nicht wirklich trennen da. Und es ist sehr wichtig, dass die Botschaft bewahrt wird. Aber zweitens, das heftige Schicksal von Menschen ist ins Spiel. Und zweitens, weil die Herrlichkeit Jesu gefährdet wird. Die Herrlichkeit Jesu verherrlicht wird. Schau in Kapitel 2. Wo er sagte in Vers 17, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, aus Sünde befunden wurden, sprich, wir haben uns nicht beschneiden lassen oder müssen uns beschneiden lassen, damit dann die Sünde wegkommt, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Das heißt, wenn ich wieder aufbaue dieses Gesetz, oh ja, muss ich doch das Beschneidung machen lassen. Dann musst du doch machen, ob durch das Gesetz erfüllt wurde in Jesus. Dann machen wir Jesus nicht mehr derjenige, der uns rettet. Denn Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vers 21, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz, sprich Beschneidung oder was auch immer, Gesetz kommt, wenn ich was zu Jesus hinzufüge, dann ist Christus umsonst gestorben. Die Herrlichkeit Jesu wird gefährdet und geraubt, weil wir was machen, um vor Gott gerecht zu werden. Und die Bibel sagt, Jesus Christus allein kann dich retten. Keiner kann sich in sich selbst rühmen und in seine Werke und was er getan hat. Paulus dann spricht diese starke Worte aus Liebe zu Menschen. Und Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Liebe wirklich falsch gesehen wird. Liebe ist so gleichgestellt mit Toleranz. Alles ist gut, na, mach weiter. Solange du glücklich bist, mach weiter. Okay. Das ist nicht Liebe. Okay. Zu Liebe gehört auch, sage ich so, ich werde das klären, zu Liebe gehört auch Hass. Okay. Zu Liebe gehört auch Hass. Okay. Ich spreche zu den Männern kurz. Okay. Liebst du deine Frau? Liebst du deine Frau? Dann wirst du manche Dinge hassen. Du wirst die fremde Frau, okay, das heißt Prostituierten, du wirst das hassen. Du gehst nicht einfach locker hin und mit ihnen redest. Du sagst, nein, ich, aus Liebe zu meiner Frau hasse ich das. Zu Liebe gehört auch Hass. Natürlich spricht Paulus auch nicht hier, dass die Menschen gehasst werden. Aber die Sünde ist so grausam, wie es die Menschen zerstört von innen nach außen. Wie, ist ein geistlicher Krebs, ein Geschwür, der einfach Menschen kaputt macht. Und es ist nur zu hassen, die Sünde. Es ist nicht locker, einfach so zu sehen. Sünde ist grausam. Du musst nicht weit schauen, um das zu sehen. was es der Körper macht, aber umso mehr die Geiste, die geistigen Teil von Menschen. Und deswegen greift Paulus das an. In Liebe. Aber das macht er. Nun, was Paulus hier sagt, ist nicht, dass wir jeden Sonntag bei jedem Gespräch so reden. Okay? Wir wissen, im Leben gibt es Zeit, wo man direkt redet. Paulus hat nicht aber immer so geredet. Okay? Es gibt Zeiten, wo man wissen muss, okay, ich muss das ansprechen, in Liebe. Aber das war auch eine gelegentliche Situation. So, es ist nicht so, dass jede Gemeinde so reinkommen sollte. Okay. So war Paulus auch nicht. Okay? Er hat in dem Moment, war es dran, das anzusprechen. Okay? Es ist Zeit, wo wir direkt mit unserem Bruder, Schwester auch reden müssen. Das sagt er in Kapitel 6 auch, wenn wir einen Bruder in falschen Weg finden, dass wir ihm helfen. Okay? Die Geistlichen in Geist der Sanftmut rausholen und helfen. Das ist dann ein praktisches Beispiel für das, was wir in alltäglichem Leben auch tun. Aber das ist nicht, dass wir immer so reden wie Paulus hier. Aber Geschwister, wir müssen verstehen, was das Prinzip hier ist, sehr klar. Das Evangelium ist keine offene Sache. Einfach zu nehmen, wie wir wollen. Man kann es so interpretieren oder so interpretieren. Keiner kann wirklich sagen, das ist Postmodernismus, das ist, wo wir leben. Aber das ist durchaus falsch. Das Evangelium ist genau gleich, wie Paulus gelehrt hat. Und Paulus sagt uns, es ist todernst, absolut wichtig. Und dann kommt er zuletzt zu den Beweggründen oder das Grundproblem. Warum sind Menschen so zugeneigt, was zum Jesus hinzuzufügen? Warum haben sie gedacht, Paulus hat was Falsches gepredigt und wollte das neu münzen, so neu prägen mit dem Gerechtigkeit durch die Werke? Vers 10, sagt Paulus, dann rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Suche ich Menschen zu gefallen? Paulus spricht dann das Hauptproblem an. Wir Menschen neigen dazu, Menschen zu gefallen. Wir wollen Menschen gefallen. Wer möchte gern direkt zu seinem Bruder oder Schwester reden? Tun wir ungern. Ist unangenehm. Aber ist das Ziel vom Leben, einfach Menschen zu gefallen? Sind wir hier als wohlgefällige Gemeinde einfach geben, was die Menschen gefällt und dann gehen sie glücklich nach Hause? Also, ganz ehrlich, würden wir alle gern das machen. Das ist unser alter Mensch. Wir würden gerne einander so gefallen. Aber wenn es um die Wahrheit geht, sagt Paulus, ich muss entscheiden. Suche ich Menschen zu gefallen oder Gott? Es geht um Menschenzuliebe oder Gott? Wenn ich noch Menschen gefiele, wenn ich mein Evangelium predige, nur um Menschen zu gefallen, so werde ich Christi Knecht nicht. Alle wissen es, was Matthäus 6 sagt. Keiner kann zwei Herren dienen. Entweder dienst du dem einen und verzichtest du auf den zweiten, oder dienst du den zweiten und lässt den anderen. Du kannst Gott und dem Mammon nicht dienen. So ist es auch so mit Menschen. Wir können Menschen nicht gefallen. Manchmal ist es so, wenn du die Wahrheit sagst, in Liebe, mit einem liebevollen Herzen, im richtigen Zeitpunkt, wo du weißt, dass dran ist, mit jemandem über den Glauben zu reden. Und es springt in der Luft. Hast du das gemacht, um Menschen zu gefallen? Oder machst du das für Gott? Es geht um Gott und seinem Evangelium. So ist die Frage, Geschwister, wie siehst du das Evangelium? Wie wichtig ist es dir, dass es bewahrt wird? Paulus sagt uns hier mit ganz offene, klare Worte, das Evangelium hat keinen Spielraum. Es muss bewahrt werden. Die Menschen umherum, denen wir täglich begegnen, brauchen das von uns. Sie brauchen ein Leuchtturm, der klar leitet, klar strahlt. Nicht, dass vernebelt wird oder mit einem eingefärbt wird mit etwas, damit es zu dem Weltlauf passt. Sie brauchen ein klares Licht. Und lass uns mit Demut, aber aus Herzen voller Liebe für diese Menschen das machen. Lass kommen, was kommen muss. Mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit schlechten Folgen oder Ärger. Was hat Paulus oft erlebt? Dass wir zu dem Evangelium stehen. Aber wenn wir das tun, wissen wir, Jesus steht zu uns. Und weichen wir nicht ab von dem ein für allemal gegebenen Wahrheit in Jesus Christus allein. Und möchte ich fragen, bist du sicher, dass du an Jesus Christus allein glaubst? Ist er wirklich dein Herr und Heiland? Und lässt du ihm dein Herr sein? Du kannst einen Herrn dienen oder den anderen. Entweder dienst du die Sünde und dem Fleisch oder dienst du Jesus. Heute, lass ihm dein Herr sein. Lass ihm alles haben. Lass es los, was auch immer dich bindet und dich zurückhält, mit deinem eigenen Weg zu gehen. Und lass ihm alles haben, weil er am Kreuz alles gegeben hat. Und das Evangelium in ihm allein kann dich retten. Wir wollen beten.